Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast von Einzigartig. Einzigartig ist ein Verein, der Menschen mit einer besonderen Geschichte die Möglichkeit gibt, diese zu teilen. Wir klären über Erkrankungen auf und vernetzen Betroffene untereinander. In diesem Podcast hast du die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was dir wichtig ist. Außerdem findest du uns auch auf Social Media, beziehungsweise Facebook und Instagram. Zum Schluss noch eine Triggerwarnung. Es kann sein, dass in manchen Folgen über sensible Inhalte gesprochen wird. Darüber werden wir aber jeweils in der Beschreibung hinweisen. Und nun viel Spaß bei der Folge. Zusammen und herzlich willkommen beim Podcast von Einzigartig. Mein Name ist Pascal und ich freue mich sehr, dass ich heute eine neue Episode aufzeichnen darf und das mache ich natürlich nicht alleine. Heute ist Landina bei mir und sie wird sich jetzt direkt selber kurz vorstellen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Wie du schon gesagt hast, ich heiße Landina, ich bin 21 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Und ja, ich bin heute hier, um ein bisschen über meine Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen und auch mit meinen Therapien und Klinikaufenthalten zu sprechen.
Vielen Dank für deine Vorstellung. Du hast uns geschrieben oder ein paar Stichworte an die Hand gegeben. Du sprachst zum Beispiel von deinen psychischen Erkrankungen. Du hast aber auch davon gesprochen, dass du Zwangsstörungen hast, beziehungsweise Angststörungen. Und eben auch Autismus ist ein Thema, sowie die psychiatrischen Aufenthalte. Magst du uns vielleicht zuerst mal die einzelnen Begriffe kurz erklären, bevor wir der Reihe nach deine Geschichte durchgehen?
Ja, das kann ich machen. In meinen Klinikaufenthalten wurden mir verschiedene Erkrankungen diagnostiziert. Zum einen eine Angststörung, genauer gesagt eine Panikstörung. Das bedeutet, dass ich immer wieder Panikattacken habe, die immer und überall auftreten können. Ich hatte eine Zeit lang auch mal die Diagnose der generalisierten Angststörung. Diese Diagnose habe ich mittlerweile nicht mehr. Das bedeutet, dass man vor verschiedenen Dingen Angst hat, und dass oft auch gar nicht genau definierbar ist, was einem nun Angst macht. Dann habe ich auch Erfahrung mit Hypochondrie. Das bedeutet, dass man Angst hat, krank zu werden oder krank zu sein. Bei vielen Betroffenen geht es hierbei um die Angst vor beispielsweise Krebserkrankungen oder auch Herzinfarkt, Schlaganfall. Das war auch bei mir immer wieder Thema. Und ja, dann die Zwangsstörung. Ein Zwang bedeutet eigentlich so viel wie, dass man etwas immer wieder denken oder machen muss und man glaubt, wenn man das nicht tut, dann passiert irgendetwas Schlimmes, das einem der Zwang vorgibt. Genau. Das war so eine ganz kurze Zusammenfassung von meinen Erkrankungen.
Vielen Dank für diese doch sehr ausführliche Zusammenfassung an der Stelle. Ich würde vorschlagen, dass wir versuchen, etwas chronologisch der Reihe nach durchzugehen oder dass du vielleicht auch erzählen kannst, noch vielleicht ausführlich, wie es mit dem Thema Arbeit aussieht, aber einfach grundsätzlich chronologisch durchgehen. Wie hat das bei dir angefangen? Magst du uns da mal einen Einblick gewähren?
Ja, also die ersten Symptome einer psychischen Erkrankung hatte ich so im Alter von circa 12 Jahren. Also schon eher früh. Und zwar ist dazumals mein Großvater schwer krank geworden. Also er hatte Lungenkrebs und ist dann auch daran gestorben. Und kurz nach seinem Tod hatte ich, heute weiß ich, meine erste Panikattacke. Damals wusste ich nicht, dass das eine Panikattacke ist, sondern ich dachte, ich hätte auch Lungenkrebs, weil ich halt während der Panikattacke Probleme hatte zu atmen. Und ich habe dann diese Atembeschwerden falsch interpretiert und dachte, okay, mein Großvater ist an Lungenkrebs gestorben, dann habe ich jetzt vermutlich auch Lungenkrebs. Ja, so hat das angefangen.
Wie war das für deine Familie oder wie hat man das da akzeptiert, beziehungsweise ist man da umgegangen?
Ja, meine Familie wusste damals auch noch nicht so richtig, was da los ist. Und meine Mutter ist dann halt mit mir zum Kinderarzt gegangen und er hat meine Lunge abgehört und auch ein Röntgenbild von der Lunge gemacht, einfach um auszuschließen, dass vielleicht nicht wirklich etwas mit der Lunge ist, aber der hat dann nichts gefunden. Also meine Lunge war komplett gesund, nur meine Psyche war es ab da halt nicht mehr.
Du sprichst dem, dass deine Psyche ab da nicht mehr gesund war. Wie müssen wir uns das vorstellen oder kannst du uns einen Einblick geben von hier an oder wie sich das entwickelt hat?
Ja, also ich bin dann kurz darauf ans Gymnasium gekommen. In der Schweiz ist man so 12, 13, wenn man ans Gymnasium kommt. Und ich habe dann angefangen, Zwänge zu entwickeln. Diese waren auch auf so Gesundheitsaspekte konzentriert. Also ich hatte Angst vor Ansteckung mit verschiedenen Viruserkrankungen oder auch bakteriellen Infektionen. Darum habe ich sehr oft Hände gewaschen, habe viele Dinge nicht mehr angefasst. In der Schule hatte ich immer mein Desinfektionsmittel dabei. Und ja, neben diesen Zwängen hatte ich immer mehr Angstzustände, das Gefühl, ich bin schwer krank, körperlich. Also am Anfang wusste ich noch gar nicht, dass ich psychisch krank bin, sondern ich dachte wirklich, ich bin körperlich krank. Ja.
Wann wurde dir von ärztlicher oder medizinischer Seite das erste Mal gesagt, dass du psychisch eine Erkrankung hast oder dass in dem Bereich etwas nicht stimmt? Und was hat das mit dir gemacht?
Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war ich 15, als mein Kinderarzt dann festgestellt hat, dass ich psychotherapeutische Hilfe brauche. Also ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon 3 Jahre psychisch krank, bis das entdeckt wurde. Und ich habe dann einige Monate später eine ambulante Therapie angefangen bei einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Diese erste Therapie hat aber nicht wirklich viel geholfen, was vermutlich daran liegt, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig verstanden habe, dass ich ein psychisches Problem habe. Ich war ja der festen Überzeugung, alle körperlichen Symptome, die ich habe, zum Beispiel während diesen Angst- und Panikzuständen, das ist etwas Körperliches. Da war ich fest davon überzeugt. Und ich musste schon erst einsehen, dass ich auch psychisch nicht mehr gesund bin, bevor mir wirklich geholfen werden konnte.
Du sagst eben, du musstest zuerst einsehen, dass es psychisch ein Problem gibt, bevor man dir helfen konnte. Wie ging das dann weiter, beziehungsweise eben, du hast schon angeteasert, dass du da in eine Klinik musstest. War das dann schon mit 16, 15 oder kam das dann erst viel später? Wie war da so der Ablauf?
Nein, in meine erste Klinik bin ich tatsächlich erst viel später gekommen. Ich wollte das immer ambulant schaffen, weil ich wollte unbedingt das Gymnasium fertig machen. Ich habe, wie gesagt, diese erste ambulante Therapie gemacht. Dann habe ich diese von meiner Seite aus beendet, nach circa 1,5 Jahren, weil ich dachte, ach, das geht schon, ich schaffe das auch alleine. Dem war dann nicht so, es ging ziemlich schnell dann doch nicht mehr. Und ich habe mich auf eine Warteliste setzen lassen, um bei einer anderen Therapeutin weiterzumachen. Habe dann ambulant eine zweite Therapie gemacht und bei dieser Therapeutin war ich dann, bis ich die Matura, also in Deutschland Abitur, gemacht habe. Ja, da war ich dann 18 und musste dann die Therapeutin wechseln, weil das war ja eine Therapeutin für Kinder und Jugendliche und da ich ja dann mittlerweile erwachsen war, habe ich irgendwann zu einer Erwachsenentherapeutin gewechselt. Und bei ihr wurde dann relativ schnell klar, das geht ambulant nicht mehr, ich muss in eine Klinik. Was auch damit zusammenhing, dass zu dem Zeitpunkt an Corona angefangen hat. Das war Anfang 2020. Und durch dieses ganze Corona-Thema ging es mir dann so rapide viel, viel schlechter als eh schon. Und da hatte ich dann eigentlich keine Wahl mehr. Da musste ich dann in eine Klinik.
Du hast eben angetönt, dass du in eine Klinik musstest. Wie lang warst du da und warst du da durchgehend oder wie läuft das ab für Personen, die jetzt in dem Bereich vielleicht noch keine Erfahrungen gemacht haben?
Also ich muss dazu sagen, dass ich ganz andere Vorstellungen von der Klinik hatte. Wenn man in einem Film etwas über eine Psychiatrie sieht, dann sieht man sehr oft irgendwelche Zwangsjacken, schreiende Menschen, die eingesperrt sind und nicht raus dürfen. Und meine Erfahrung ist, natürlich muss man unterscheiden zwischen offenen Stationen und geschlossenen Stationen. Aber ich bin in meinem ersten Aufenthalt auf eine offene Station gekommen und das war ganz anders als in meinen Horrorvorstellungen. Also ich habe dort eine Bezugsperson bekommen von der psychiatrischen Pflege, die dort gearbeitet hat. Es wurde sich um mich gekümmert und geschaut, dass es mir den Umständen entsprechend dort gut geht. Und ich hatte dann auch Therapien dort, verschiedene Therapien von Kunsttherapie über Musiktherapie, aber auch Gesprächstherapien. Und ja, letztendlich war ich in meinem ersten Aufenthalt 5 Monate dort. Es war schon eine lange Zeit, aber zwischendurch durfte ich auch mal übers Wochenende nach Hause. Es war eine Klinik, die etwa 1 Stunde von mir entfernt war und da habe ich dann Beurlaubungen übers Wochenende bekommen, dass ich auch mal wieder in meine gewohnte Umgebung konnte. Das kann man natürlich nur, wenn man genug stabil ist. Und ich durfte auch Besuch bekommen und aus der Klinik rausgehen. Also in dieser Klinik war ich überhaupt nicht eingesperrt.
Was sind so die größten Beeinträchtigungen, was deine Geschichte oder all diese Erfahrungen, die Begleiterscheinungen, die das mitbringt, kannst du uns da etwas dazu sagen?
Ja, ich glaube, so als größte Beeinträchtigung würde ich schon sagen, dass ich nicht gleich belastbar bin wie gesunde Menschen. Ich muss auch, wenn ich Pläne habe oder etwas erledigen muss, dann muss ich mich stark danach richten, wie es mir psychisch an dem Tag geht. Wenn ich einen psychisch schlechten Tag habe, dann ist es nicht möglich, dass ich all diese Erledigungen schaffe. Und dann muss ich das auch akzeptieren können. Weil es bringt nichts, wenn ich mich versuche, so etwas zu zwingen, zu dem ich an diesem Tag einfach nicht in der Lage bin. Und dieses Annehmen der eigenen Situation ist nicht immer so einfach. Mittlerweile kann ich das ein bisschen besser, aber gerade am Anfang dachte ich schon, ich muss funktionieren. Ich darf mich nicht von diesen Krankheiten so beeinflussen lassen. Ich muss mich einfach mehr zusammenreißen. Das waren schon so Gedanken, die ich am Anfang oft hatte.
Du hast zuvor erzählt, dass du 5 Monate in der Klinik warst. Wie ging das da weiter? Wie lange warst du da zu Hause und konntest du da arbeiten oder was war da beruflich deine Situation?
Als ich aus der Klinik ausgetreten bin, das war im Oktober 2020. Also ich war von Juni bis Oktober 2020 dort und bin dann weiter behandelt worden in einer Tagesklinik. Tagesklinik bedeutet, dass man tagsüber dort ist und Therapien hat, aber zum Schlafen geht man nach Hause am Abend. Und das machen viele, die auf einer offenen Therapiestation waren, so wie ich das war, dass sie sich anschließend noch in eine Tagesklinik begeben. Zu der Zeit, also ich habe mein Studium angefangen, es war dann aber alles online und ich habe versucht, noch aus dieser Tagesklinik online weiter zu studieren. Aber das hat nicht wirklich gut funktioniert. Und dann 2021 bin ich, nachdem bei mir privat etwas passiert ist, notfallmäßig wieder in die Klinik gekommen, also per Akuteinweisung. Ich bin aber freiwillig gegangen. ich war einfach in so einer Krise, dass ich das nicht mehr ambulant handeln konnte und bin dann akut wieder in die Klinik gegangen. Dort bin ich dann einige Wochen gewesen. Das war eine Krisenintervention, nennt sich das. Also da versucht man, eine akute Krise so weit in den Griff zu bekommen, dass man im besten Fall ambulant wieder weiter therapiert werden kann. Ich bin dann auch aus dieser Klinik ausgetreten, aber schon einige Wochen später kam quasi der nächste Zusammenbruch und es ging wieder nicht mehr. Und dann bin ich erneut auf eine Notfallstation gekommen und dort war dann klar, es muss noch einmal einen längeren Aufenthalt geben, weshalb ich dann anschließend 2021 von März bis Juli, glaube ich, noch einmal auf einer Therapiestation vollstationär war.
Wie sieht das bei dir heute aus? Bist du jetzt immer noch regelmäßig bei der Therapeutin oder ambulant in der Sprechstunde oder wie ist das aktuell bei dir?
Also ich bin jetzt seit einem Jahr aus der Klinik draußen, was für mich schon ein großer Erfolg war, weil zwischenzeitlich war ich ja wirklich oft in der Klinik, lange in der Klinik und ich dachte irgendwann, dass das jetzt einfach mein Leben sei und ich mich damit abfinden müsse. Und ich bin sehr froh, dass dem jetzt nicht so ist und ich wirklich schon ein Jahr leben darf, ohne dass ich stationär sein muss. Ja, ambulant bin ich noch bei einer Therapeutin und ich bin auch froh, habe ich diese Möglichkeit noch, weil es mir schon sehr hilft. Aber es ist schon einmal ein sehr großer Erfolg, dass ich so weit stabil bin, dass ich dass ambulant betreut zu werden ausreichend ist.
Dann kommen wir zu dir noch ein bisschen eine andere Frage, auch im Umgang damit. Denkst du, dass Personen anders mit dir umgehen würden, wenn man dir deine Erkrankungen ansieht? Oder was ist deine Erfahrung auch? Teilweise hast du es schon ein bisschen angeschnitten vom Umfeld her. Aber was denkst du, was der große Unterschied wäre im Umgang mit dir, wenn man dir jetzt ansehen würde, welche Krankheiten du mit dir trägst?
Ja, also ich habe schon das Gefühl, wenn man psychisch krank ist, muss man sehr stark für beispielsweise Nachteilsausgleiche in der Uni oder vermutlich auch im Arbeitsleben, sofern es das gibt, kämpfen, weil man sieht ja eigentlich gesund aus. Aber nur weil man gesund aussieht, heißt das nicht, dass man nichts hat. Und manchmal denke ich mir schon, wenn ich jetzt das Bein gebrochen hätte, dann würde niemand von mir erwarten, dass ich eine Treppe hochlaufe. Aber wenn ich wegen meinen psychischen Einschränkungen oder auch wegen meinem Autismus sage, das kann ich gerade nicht machen, das schaffe ich nicht, ich habe nicht die Energie dafür, dann heißt es manchmal schon, wieso denn nicht? Du siehst nicht so aus, als könntest du das nicht. Und ich habe eigentlich das Gefühl, ich müsste mich nicht rechtfertigen müssen, wenn ich irgendetwas nicht kann, aber trotzdem erwarten immer wieder Menschen eine Rechtfertigung, wieso ich etwas nicht kann oder nicht die Energie dafür habe.
Wie motivierst du dich jeden Tag oder auch was würdest du Personen erzählen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie du warst oder auch aktuell bist?
Ich würde anderen Menschen raten, sich wirklich an die Hoffnung zu klammern, dass es besser wird. Teilweise ist das wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Hoffnungsschimmer, aber das kann schon ausreichen, um weiterzumachen. Weil als ich in der Klinik war, haben die ÄrztInnen oft zu mir gesagt, ja, es wird besser, ganz sicher, es kommt alles gut. Und ich dachte mir, ja, ihr habt gut reden, ihr seid Fachpersonal. Ihr habt das nicht erlebt. Woher wollt ihr wissen, dass es wirklich gut wird? Und jetzt habe ich es selber erlebt, dass es wirklich besser werden kann, dass es einem besser geht. Und jetzt kann ich aus Erfahrung sagen, gebt nicht auf, denn es ist möglich, dass es euch besser geht. Ja, das würde ich anderen sagen.
Gibt es noch etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, so von 2020 bis jetzt, 2022?
Ja, vielleicht könnte ich hier separat noch einmal eine Triggerwarnung aussprechen. Also ich habe ja schon mal angetönt, dass man ganz klar unterscheiden muss zwischen offenen und geschlossenen Stationen. Ich kann auch noch einmal erklären, was das genau bedeutet. Mein erster Aufenthalt, das war eine offene Station. Da hat man Ausgang, nennt sich das. Also man darf aus der Klinik raus, man darf sich mit Leuten treffen. Man kann auch, wenn man freiwillig dort ist, jederzeit gehen. Es gibt aber auch geschlossene Stationen, mit denen ich auch Erfahrung gemacht habe. Und dort kann es dann schon sein, dass man nicht rausgehen darf. Also bei einer geschlossenen Station sind die Türen wirklich zu. Und das kann schon auch eine belastende Situation sein, wenn man wirklich dort drin ist und weiß, ich darf jetzt nirgendwo hingehen.
Wenn du dich mal zurückversetzt, du bist jetzt Anfang 20, was würdest du deinem 13-jährigen Ich raten, wenn du dich in ihn bzw. sie zurückversetzt?
Ich glaube, meinem 13-jährigen Ich würde ich sagen, du darfst über psychische Gesundheit reden. Weil zu dem Zeitpunkt, also als ich dann irgendwann wirklich angefangen habe zu realisieren, dass ich psychisch krank bin, dachte ich, ich bin die einzige Person auf dieser Welt, die das hat. Alle in meinem Umfeld kennen das nicht, nur ich bin irgendwie falsch, irgendwie komisch. Und mittlerweile weiß ich, nein, sehr viele andere haben auch mit psychischen Problemen zu kämpfen. Ich weiß sogar auch andere aus meiner Schulzeit, die auch psychische Probleme haben und damals auch nicht darüber geredet haben. Und ich habe einfach gemerkt, dass es einem so viel hilft, sich mit anderen auszutauschen. Und dann würde ich auch meinem 13-jährigen Ich sagen, du darfst mit anderen darüber reden und vielleicht erzählen dir dann andere auch etwas von sich und es entsteht ein Austausch und das wird dir gut tun.
Du sprichst auf Instagram auch sehr, sehr offen über deine Erkrankung und deine Geschichte oder bezeichnest dich auch eine Art als Kämpferin dafür oder du versuchst aufzuklären. War das schwierig für dich oder wie kam es, dass du so offen darüber sprichst im Netz?
Ja, das war ein etwas längerer Weg. Also anfangs habe ich ja wirklich mit niemandem darüber geredet. In der Schule, die Lehrer durften nichts wissen, meine Mitschüler durften nichts wissen. Ich habe alle Therapiestunden so gelegt, dass sie sich mit keiner Unterrichtsstunde überschneiden, damit niemand fragt, wo ich war. Und irgendwann habe ich mich dann langsam angefangen, Freunden und Familie ein bisschen zu öffnen. Und dann noch später habe ich auf Instagram andere Accounts entdeckt, wo Leute über psychische Erkrankungen gesprochen haben. Dann habe ich das ein bisschen so verfolgt, auch mich mit diesen Leuten per Direktnachricht ausgetauscht. Und dann nach einiger Zeit, das war jetzt so vor 2 Jahren, habe ich beschlossen, ich möchte auch etwas zur Aufklärung und Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen beitragen und habe dann meine eigene Instagram-Seite erstellt. Die war dann ganz, ganz lange auf privat eingestellt, weil ich mir dann doch dachte, was ist, wenn irgendjemand aus meinem näheren Umfeld diese Seite findet und dann so viel über mich weiß. Darum war die Seite privat und erst vor einigen Monaten habe ich die Seite dann auf öffentlich gestellt und das war schon ein großer Schritt, denn wenn eine Seite öffentlich ist, natürlich jeder kann diese Seite dann anschauen. Aber mittlerweile stehe ich einfach dazu, dass ich psychische Probleme habe. Wer damit nicht umgehen kann, diese Person möchte ich sowieso nicht in meinem Leben haben. Also ich poste auf meiner Seite nichts, hinter dem ich nicht stehe. Und darum, ja, ist das für mich eine gute Methode, mit dieser Instagram-Seite etwas beizutragen, dass über psychische Erkrankung aufgeklärt wird.
Hast du durch deine psychische Erkrankungen auch Freunde verloren? Und was würdest du Personen raten, die eine Person mit einer psychischen Erkrankung im Umfeld haben? Hast du da vielleicht einige Tipps?
Also vielleicht zur ersten Frage zuerst. Ja, ich habe schon Freunde verloren, während ich auch so lange in den Kliniken war, was teilweise schon auch schwierig war, wenn du dachtest, dass jemand ein guter Freund oder eine gute Freundin von dir ist und dann konnte ich diese Person aber in 5 Monaten Klinikaufenthalt kein einziges Mal besuchen. Das ist dann schon im ersten Moment ein bisschen schwierig. Aber ja, ich habe ein Päckchen zu tragen und eine Geschichte hinter mir. Und wenn es Menschen gibt, die damit nicht umgehen können, dann ist es natürlich auch deren Recht, sich von mir zu distanzieren. Klar tut das weh, aber jeder muss sich im Endeffekt selbst schützen und ist für sich selbst verantwortlich. Und darum werfe ich das niemandem vor. Ja, und dann deine zweite Frage, das mit dem Umfeld. Ja, ich kann es nachvollziehen, dass es für Familie und Freunde schwierig ist, mit einer Person umzugehen, die psychisch krank ist. Gerade wenn man sich halt einfach nicht auskennt, dann hat man schnell mal irgendwas gesagt oder gemacht, was für diese Person schwierig oder triggernd sein kann, ohne dass man es vielleicht beabsichtigt. Darum, für mich ist es wichtig, versuchen, auf die Person einzugehen, ihr zu zeigen, dass man für sie da ist, dass sie zu einem kommen kann, wenn sie über etwas reden möchte. Und auch einfach versuchen, eine gewisse Akzeptanz zu entwickeln. Gerade bei Zwangserkrankungen, mit denen ich ja auch Erfahrung habe, ist es oft schwierig für das Umfeld, weil Zwänge sind einfach nicht rational. Also wenn mir mein Zwang sagt, ich muss 5-mal Hände waschen, damit mein Vater nicht stirbt, dann ist das rational gesehen kompletter Blödsinn. Denn meine Hände sind auch schon sauber nach 1-mal Hände waschen, und ob mein Vater stirbt oder nicht, das hat genau gar nichts damit zu tun, wie oft oder lange ich die Hände gewaschen habe. Das ist einfach irrational vom Zwang her. Und das ist natürlich für das Umfeld dann schwierig, weil das Umfeld schnell mal dazu neigt zu sagen, mach das doch einfach nicht, das ist nicht logisch, das macht keinen Sinn. Aber wenn du wirklich diesen Zwang hast, dann kannst du es nicht einfach nicht machen, weil der Zwang dir so penetrant einredet, du musst das machen, sonst passiert etwas Schlimmes, dass du so in dem gefangen bist, dass du dich irgendwie machtlos fühlst. Und da ist eine gewisse Akzeptanz vom Umfeld sehr wichtig.
Von unseren und meinen Fragen bin ich schon fast am Ende. Hast du noch etwas von deiner Seite her, was du wichtig findest, dass wir noch darüber sprechen, oder was du der Community noch auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich habe irgendwann schon mal angetönt, dass ich Autistin bin. Über das haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Diese Diagnose habe ich erst dieses Jahr bekommen. Das war ein relativ langer Weg, bis ich mit Autismus diagnostiziert wurde. Es wurde in den Kliniken eigentlich immer wieder danach gesucht, was ist denn die Ursache für all diese Probleme, die ich habe. Und die ÄrztInnen haben dann eher in Richtung Persönlichkeitsstörung überlegt. Da habe ich dann auch verschiedene als Verdachtsdiagnose bekommen, aber so richtig bestätigt hat sich dann keine davon. Und dann hat meine aktuelle ambulante Therapeutin irgendwann die Idee gehabt, man könnte doch mal eine Diagnostik für Autismus-Spektrumstörungen, heißt das, machen. Und diese Diagnostik habe ich dann dieses Jahr gemacht und habe dann tatsächlich eine Autismus-Diagnose bekommen und ja, versuche jetzt, mich mit dieser Diagnose irgendwie zurechtzufinden und habe jetzt auch angefangen, das auf Instagram einzubauen in meinen Stories und meinen Posts, weil das natürlich auch ein Teil meines Lebens ist und auch schon immer gewesen ist, denn Autismus ist keine Erkrankung, es ist eine Entwicklungsstörung, die man von Kindheit an hat. Bei mir wurde es erst jetzt mit 21 diagnostiziert, aber ein Teil von mir war es schon immer. Und da brauche ich jetzt schon noch einen Moment, um damit zurechtzukommen, dass da etwas mein ganzes Leben schon war, aber erst jetzt einen Namen bekommen hat. Ja, auf diesem Weg nehme ich euch auf Instagram auch ein bisschen mit.
Ich bin sehr beeindruckt ab deiner Offenheit. Auch Autismus ist ja eigentlich wirklich eine weitere Diagnose und du trägst so viele Erkrankungen mit dir. Und ich bin auch überzeugt, eben mit deiner Offenheit hilfst du extrem vielen Personen weiter oder motivierst sie, die in derselben oder ähnlichen Situation bin. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, weil ich selber auch eine schwere Erkrankung habe. Bei mir ist eine Autoimmunkrankheit, für die man keinen richtigen Namen hat. Das kommt einfach aus der MS-Reihe-Kategorie. Und deshalb kenne ich das sehr, sehr viele Geschichten, die du erzählt hast, auf einer gewissen Ebene auch. Es war nie psychisch ein großes Problem, teilweise ja, aber nicht im Zentrum. Deshalb von mir ein großes Hut ab an der Stelle. Was bedeutet für dich einzigartig?
Also dass der Verein einzigartig verkörpert eigentlich so ein bisschen das, für was ich auch stehen möchte, und zwar, dass ich mich selber sein darf, dass ich gut und richtig bin, so wie ich bin, auch mit meinen Erkrankungen. Ich bin nicht weniger wert, nur weil ich psychische Erkrankungen habe. Ich wäre auch nicht weniger wert, wenn ich körperliche Erkrankungen hätte. Und dieses Gefühl von, es ist okay, so wie ich bin, das ist sehr viel wert und das möchte ich auch mit meiner Seite ausstrahlen und so an andere weitergeben.
Ich denke, das ist fast schon ein zu perfektes Schlusswort. Von meiner Seite her ist das gewesen. Hast du noch etwas, was du zum Schluss an die Community richten möchtest?
Ja, eigentlich habe ich es schon angetönt. Es gibt immer einen Grund, um weiterzumachen. Auch wenn es im Moment wirklich nur ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, aber ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich sagen kann, ich bin nicht geheilt, ich habe immer noch meine Probleme, aber ich habe mir wieder ein Leben zurückgekämpft, dass es sich zu leben lohnt. Und ich darf wieder so viele Dinge erleben, die ich nicht für möglich gehalten hätte, dass so etwas wieder möglich sein wird. Und darum bin ich einfach froh, dass ich noch da bin. Und ich wünsche allen, die noch nicht an diesem Punkt sind, dass sie es irgendwann auch dorthin schaffen, dass sie sagen können, zum Glück bin ich noch hier, weil hier auf dieser Welt bin ich richtig.
Vielen Dank auch für diesen positiven Appell oder auch dieses positive Ende von diesem offenen Gespräch. Ich fand es sehr inspirierend und spannend und auch deine Tipps kann ich mich nur wiederholen, sehr überzeugt, dass da Personen, welche die Geschichte hören oder die Geschichte lesen werden, bei uns auf der Seite, werden da positive Energie ausstrahlen und ermutigen. Vielen lieben Dank, Ladina. Wenn auch du da draußen mal deine Geschichte erzählen möchtest, darfst du dich jederzeit auch gerne bei uns per E-Mail melden. Du kannst uns eine Mail schreiben an hallo@einzig-art-ich.org. Das war's von meiner Seite her und ich wünsche euch einen schönen Tag und weiterhin viel Spaß beim Hören. Tschüss zusammen.
Bis raus zu den Sternen, so weit sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht. Helligkeit, die dich aufblicken lässt und du weißt, es ist Zeit. Zeit für alles, was kommt, für das Leben, die Liebe, für den Rest deines Lebens.